Wir starten in die zweite Folge von Gennets Geschichte. Vor fast genau einem Jahr hat sich ihr Sohn das Leben genommen. Mit gerade mal 15 im Knast. Wir haben lange mit ihr gesprochen, aber auch immer wieder Pause gemacht, weil uns die Geschichte selber so angefasst hat. Denn das, was Gennet erzählt, bleibt heftig. Darum endet diese Episode auch etwas abrupt. Wenn ihr alle Folgen am Stück hören wollt, wartet ihr einfach, bis nächste Woche Teil 3 veröffentlicht ist. Hilfestellen und Ansprechpartner. Für diejenigen, deren Angehörige oder Freunde im Gefängnis sind, findet ihr in den Shownotes.
Also regelrechte Panikattacken. Er konnte in keinem Raum mehr sein. Es gab Momente, wo er in der Schule gesagt hat, er muss kurz raus, konnte aber nicht erklären, warum.
Dieses System ist nicht wirklich darauf ausgelegt, psychische Erkrankungen zu erkennen und darauf einzugehen.
Ich wusste nicht, dass ich als Mutter einen Besuchsschein beantragen muss, der dann 3 Wochen dauert, bis ich meinen Sohn das erste Mal sehen darf.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge GJH, der Gangster, der Junkie und die Herrin.
Hallo.
Ja, da ist es schon. Da
ist ich immer schon wieder.
Hallo, Nina Workhardt.
Kann die ihren Mund halten?
Nee, kann sie nicht. Muss sie nicht. Darf sie
nicht. Soll sie nicht.
Muss ich meinen Mund halten?
Nein, du darfst auch sprechen. Danke, dass du mich schon angekündigt hast. Ich bin's, Nina Workhardt, die Herrin in der Runde. Und freue mich sehr, Teil 2 heute mit euch von einer spannenden Folge aufzunehmen. Gemeinsam mit meinen lieben Kollegen Roman Lemke.
Da ist er. Hi, ihr Lieben. Ja, ich überspringe den Part der Vorstellung. Also wenn ihr nicht wisst, wer ich bin, hört euch die anderen Episoden an.
Punkt. Würden wir euch tatsächlich empfehlen, denn es ist der zweite Teil einer Folge und da würden wir euch, falls ihr noch nie was von uns gehört habt, falls ihr euch das erste Mal gerade denkt, ja, wer sind denn die, da höre ich doch mal rein. Bitte fangt mit der letzten Folge an. Also einfach eine Woche zurückklicken, zwecks Kontext. Und das ist ein zweiter Teil. Alle anderen, schön, dass ihr wieder da seid.
Und wenn ihr diese Anweisung befolgt, dann befolgt ihr sie, weil Maximilian Pollock sie euch ins Ohr geflüstert hat.
Ja, wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr noch einen Klick machen, nämlich auf die 5 Sterne. Dann habt ihr uns gleich noch was Gutes getan.
Genau, sei es Apple iTunes, sei es Spotify, sei es überall, könnt ihr uns bewerten. Wenn ihr in der Audiothek hier hört, hey, herzlich willkommen. Mhm. Ich hoffe, ihr habt eure Werthers Echte schon gelutscht heute. Nein, Spaß. Wir attracten die younger crowd. Mhm. Also, und wir sind nicht allein diese Woche. Wir sitzen mit Gennet hier. Hi.
Hi, zusammen.
Gennet ist eine ganz, ganz tolle Frau. Das ist eine Mutter, das ist eine Überlebende. Das ist jemand, den ich im Sichtweisen-Kontext kennengelernt habe. Und ja, ich bin total stolz, dich zu kennen. Und ich finde es total krass, dass du dich bei GJH hier hinsetzt und mit uns über dein Thema redest. Das ist nämlich ein heftiges.
Danke, dass ich zu Wort komme. Danke, dass ich meine Geschichte erzählen darf.
Ja, ein wunderschöner Name. Das haben wir in der letzten Episode total übergangen. Es ist ein ganz seltener Name, habe ich noch nie gehört vorher. Aber wunderschön.
Mhm. Mhm. Wirklich.
Und
Dankeschön.
Wir sind in der letzten Episode an einem Punkt stehen geblieben, wo du gesagt hast, und jetzt kriegt er die Hand schön, jetzt wird er mir quasi weggenommen, jetzt geht die Tür zu. Und ich würde gern mit einer Frage starten, weil es war U-Haft und für U-Haft müssen einige Bedingungen erfüllt sein, damit man überhaupt in Untersuchungshaft kommt. Ich weiß, eine von diesen Bedingungen ist Fluchtgefahr. Jetzt hast du aber am Ende der letzten Episode gesagt, Gefahr auf Wiederholungstat. Ist das einer dieser Aspekte?
In seinem Fall. Also Fluchtgefahr, Vertuschung,
Verdunklungshandlung.
Genau, Verdunklungshandlung. Und da in der Situation, für die er verhaftet wurde, 2 beteiligt waren, war tatsächlich auch dieses Vertuschung, Verdunklungsgefahr, dass die Jungs sich absprechen könnten über die Tat.
Es ist immer so ein bisschen windig. Also die Staatsanwälte wissen es auch und die Untersuchungsrichter wissen es auch, die Ermittlungsrichter, dass man diese Gründe, die gegeben sein müssen, um U-Haft anzuordnen, die kannst du so oder so auslegen bei den allermeisten Menschen. Es ist, also ich habe schon Situationen gehabt, wo gereicht hat, dass der Junge eine Fremdsprache spricht, eine andere. Mhm. Und dass man gesagt hat, naja gut, das reicht als Fluchtgefahr. Der kann sich ja da leicht einfügen. Der spricht ja, ist ja spanischer Muttersprachler. So gesehen, der kann ja jederzeit in ein spanischsprachiges Land ausreisen. Was natürlich ein pretty racist ist. So, und dann auch sehr gut funktioniert bei allen Menschen, die ein bisschen anders aussehen. Bei mir zum Beispiel der Haftgrund war, ich habe eine hohe Haftstrafe zu erwarten.
Das ist der Haftgrund.
Also das kann auch ein Haftgrund sein, dass man sagt, naja, die Strafe ist so hoch zu erwarten, dass halt das Entziehen dieser Freiheitsstrafe der Anreiz so hoch ist. Also oh, ist ein bisschen windig. Ich ganz kurz, was mich super interessiert, ist nämlich jetzt dann, wie du es erlebt hast. Ich kann dir kurz sagen, wie ich es als 14-Jähriger erlebt habe. Man kriegt Handschellen drauf, man hat keine Ahnung, was als nächstes passiert. Man ist sehr auf sich fokussiert im ersten Moment, einfach weil man Angst hat. In Situationen, in denen man Angst hat, rutscht man meistens kurz zu sich. Unsere Erfahrungen, unsere Bilder, unsere Vorstellung von Haft ist geprägt von amerikanischen Filmen. Das heißt, man hat eigentlich dieses Bild im Kopf, wie man jetzt ins Gefängnis gebracht wird, in einen Hexenkessel, wo von allen Seiten irgendwie am besten noch Klopapier, brennendes Klopapier fliegt und die Leute schreien, hey, Frischfleisch, schau mal hier, hey, der gehört mir, hörst du aus einer anderen Ecke. Und dann so, hey, dich mache ich fertig und so, hörst du wieder aus einer anderen Ecke. Das ist so die Vorstellung, die man hat, wenn man noch nie in Haft war. Die Vorstellung ist sehr angstbelastet, also es ist sehr, sehr angstbelastet. Und ja, wie ging es dir als Mutter? Was war deine Vorstellung?
Gar keine. Ich hatte leer. Leer. Wie du sagst, Gefängnis war für mich ein Film. Mhm. Es kommt in einem Film vor und der Film endet nach 90 Minuten. Und dann ist aber gut. Aber was ist jetzt? Also wo geht mein Sohn hin? Dann kam das Wort Stammheim, war für mich das nächste Brett. Ich kannte Stammheim aus der Zeitung, aus Berichten vom Stern. Ich kannte Stammheim aus Hochkriminelle. Also alles, was es... Aber nicht 14, Gefängnis, Kind in Stammheim. Also ich wusste noch nicht mal richtig, wo liegt überhaupt. Ich wusste, es ist nicht weit von uns entfernt, aber ich hatte keine Verbindung. Ich wusste nicht, was passiert hier.
Aber ist das der Grund, weil es näher dran war? Oder hat man, warum dann gerade in so ein Gefängnis?
Ja.
Was die allerwenigsten wissen, ist, dass Stammheim eine Jugendhaftanstalt, also Jugendabteilung hat. Und zwar eine, ich glaube, die größte in Baden-Württemberg für U-Haft. Und Stammheim ist wie die meisten Gefängnisse, hat es mehrere Häuser. Also dieses Haus, was ihr kennt, wenn ihr die RAF-Prozesse und diesen, ich glaube, es war der 13. Stock, 18. Stock, ich weiß es nicht mehr. Der oberste Stockwerk in Stammheim im Hause, ich glaube, es ist das Haus 1 oder Haus 2, das man so im Kopf hat. Es aussieht wie ein bisschen wie ein Hochhaus und da drin war Ulrike Meinhof, da drin war Andreas Bader, da drin war Gudrun Enslin, darin haben die Selbstmorde, für die einige Leute Morde denken, stattgefunden. Also es ist eins der berühmtesten Gefängnisse, es ist weltweit kennt man dieses Gefängnis aufgrund der RAF-Geschichte. Und dieser Block ist heute nicht mehr belegt. Der Block daneben ist noch belegt, ich war da schon in der Anstalt und die Jugendabteilung ist nochmal ein Haus weiter drüben. Also die sehen das eigentlich nicht. Trotzdem ist es meiner Meinung nach sehr, sehr schlecht, Jugendliche in einer Anstalt unterzubringen, in der Erwachsene sitzen. Ganz einfach wegen dem, auch wenn die nicht miteinander in Kontakt kommen sollen. Erstens ist es immer irgendwie, aber was für ein Bild zeigst du denn? Du zeigst dem Jugendlichen eigentlich, da ist deine Zukunft.
Die Perspektive.
Ja. Da ist deine Perspektive. Und es ist nicht, wenn man denkt, Abschreckung auf diese Art funktioniert bei Jugendlichen, dann hat man sich geschnitten. Als Jugendlicher, ich weiß noch, das erste Mal, als ich einen Mörder gesehen habe im Knast. Das ist nicht so, dass die Leute sagen, so, ey, pass auf, sonst endest du da drüben. Sondern es ist, boah, ist der krass. Und dann läufst du und bist mit deinen 60 Kilo und dann laufen da die 100 Kilo Brummer an deinem Fenster vorbei. Dann läuft da einer, der Führer ist von irgendeinem Clan, von irgendeiner Gang, von irgendeiner Gruppierung. Und das Einzige, was passiert ist, du wirst noch härter indoktriniert.
Das beeindruckt dich als Jugendlicher mehr, als dass es dich abschreckt. Dich.
Und jetzt kommt das große Problem, die Anstalten sind dadurch eher tendieren sie in die Richtung, wie man mit Erwachsenen umgeht, als dass sie in die Richtung tendieren, wie man mit Jugendlichen umgehen sollte. Jugendhaft, Erziehungsauftrag, Erwachsenenhaft, zuallererst mal unterbringen. Und wenn du jetzt überlegst, das macht ja Sinn, wenn du diese beiden Sachen zusammen in deinem Haus hast, was passt sich eher dem anderen an?
Natürlich.
Und die Beamten wechseln ja dann auch. Natürlich sollte das nicht, die sind dafür vorgesehen. Aber ich höre gleich auf zu sprechen, nur jetzt kommt was Krasses. Als wir uns kennengelernt haben, das war ja das Abendessen, wo die anderen... Übrigens, wenn ihr Angehörige seid, wenn ihr Hilfe sucht, meldet euch bei den Sichtweisen dieser Angehörigengruppe. Ist eine der schönsten Sachen, die wir tun. Du nickst.
Ja, ganz stolz. Und ich bin immer noch, obwohl ich meinen Sohn quasi nicht mehr in Haft habe, bin ich immer noch Mitglied von Sichtweisen und bin auch noch bei jedem Zoom-Meeting mit dabei, einmal im Monat, weil das einfach für mich so viel an Mehrwert hat, als nur dieses, dein Sohn ist im Gefängnis oder dein Angehöriger ist im Gefängnis, sondern das ist eine Familie geworden. Das sind Menschen, die einem zuhören, das sind Menschen, die einem den Raum geben, Mutter zu sein und nicht nur Angehörige eines Häftlings, sondern ich bin dort als Mutter mit meinen Sorgen vertreten und ich habe ja nur, weil David verstorben ist, immer noch Sorgen und habe ja den David immer noch lebendig bei mir und auch das hat dort Raum und deswegen.
Das ist so ein bisschen wie deine Gang jetzt, also so das, was er draußen gesucht hat, hast du jetzt bei den Sichtweisen für dich gefunden?
Vom ersten Tag an. Vom ersten Tag an. Und ich hätte auch die Phase, diese ganz, ganz hoch, es waren auch eine der ersten, denen ich das mitgeteilt habe. Also ich habe irgendwann nachts, als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich nachts, war Christine und der Rest der Truppe waren die ersten, denen ich gesagt habe, David ist verstorben. Und wir hatten bis dato noch keine Bilder von unseren Kindern. Wir haben nur als Mamas gesprochen. Und ich habe an dem Abend ein Bild reingeschickt und habe gesagt, dass ihr ein Bild zu meinem Sohn habt. Es ist leider so, wie es gekommen ist, aber ich wusste, ich bin dort richtig. Ich wusste, ich bin bei Christine und den Mädels genau richtig.
Ich musste übrigens damals, ich bin ja nicht zu aktiv in der Gruppe, so, ne, mit Absicht, weil die Sichtweisen einfach viele Dinge auch machen, mit denen ich nicht zu tun habe. Aber natürlich habe ich das Bild bekommen, natürlich habe ich die Nachricht bekommen und ich bin damals, habe mich zurückgezogen in mein Schneckenhaus. Das war so, weil das ist ja der... Das ist ja der Albtraum, wenn du irgendwie helfen willst und
der Worst
das ist der
Case
Worst Case. So, dass du dieses und wie gesagt, also ich war in Zellen, in denen Suizidversuche stattgefunden haben. Ich habe Leute rechts und links sterben sehen von mir, aber dieser Perspektivwechsel, dass ich jetzt auf der Seite bin, auf der Draußenseite und das mitkrieg von draußen, es war ganz, ganz hart für mich auch. Und ich habe mich auch lange gedrückt. Ich will auch diese Sichtweisen treffen. Ich halte mich da wirklich, das ist so schwer für mich, weil ich weiß, wenn ich dann komme zu diesen Angehörigen treffen, da ist die Mutter, da ist die Schwester, da ist meine Schwester, gefühlt. So, genau. Der ich dieses Leid zugefügt habe. Und dann als Täter, auch der Jay, den ihr jetzt hier schon kennenlernen dürfte, war bei diesem Treffen. Der hat den Tag mit euch damals verbracht und hat mich dann angerufen und hat gesagt, bist du sauer, wenn ich den Abend nicht zum Essen komme? Es ist
zu
sehr
heftig.
Viel. So, ne? Weil du, auch Roman, du hast vorher gesagt, manchmal, weil sie ist eine engagierte Mutter.
Ja.
So, vielleicht hätte man sich das dann gewünscht, dass da irgendwie mehr. Und dann siehst du das, wie auch diese Anstrengungen verpuffen. Und diese Gruppe übrigens ist komplett ehrenamtlich. Die finanzieren wir privat, diese ganzen Dinge. Es gibt sowas nicht vom Staat. Die sparen ein Kind ein, aber die helfen nicht der Mutter.
So, das, ne? Ist so super schwer, weil es auch unweigerlich so ein bisschen das Bild schafft. Es ist scheißegal, ob du so eine Mom hast wie ich oder jemand, der sich kümmert. Am Ende kommt ein Haufen Scheiß dabei raus.
Ist es nicht. Es ist nicht egal. Ein Beispiel, warum es selbst in Janets Fall nicht egal ist, wo es so schlimm ausgegangen ist. Hast du das Gefühl, du kannst durch das, was du erlebt hast, vielleicht jemand anderem helfen?
Richtig.
Boom.
Man bekommt schnell den Eindruck, ja. wenn ich nicht wüsste, dass es nicht egal ist, würde ich hier nicht sitzen.
Ja, also es ist insofern relevant, dass die Geschichte, warum ich auch jetzt hier sitze, bei euch sitze, dass ich sage, es gibt auch Menschen, die würden gerne oder Mütter, die würden gerne mehr tun. Sie wissen aber gar nicht, wo fange ich überhaupt an? Also die ist so lost oder vom System noch weniger, obwohl sie mehr tun wollen würden, vom System noch weniger zugelassen wird, wo ich sage, wenn das vielleicht hilft zu sagen, ihr könnt weitermachen. Also gebt eure Kinder nicht auf, nur weil sie euch schön abhanden kommen. Dafür alleine ist schon, wir haben die Institutionen, aber er hat auch eine Scheißzeit erwischt. Also das muss man auch ganz, ganz klar sagen. David hat 2020 sich die dümmste Zeit ausgesucht, um nach Hilfe zu schreien.
Ich möchte ungern jetzt die Axt im Wald sein.
Ja, nee.
Nur du hast es schon angeschnitten so ein bisschen. Die Nachricht kam, du hast das Bild in die Gruppe gestellt. Wie hast denn du davon erfahren?
Eigentlich ganz, wie man sich es wieder wie im Film vorstellt. Die Türe, es klingelt jemand und... ja, also es war einer der ersten sonnigen Tage und ich war an dem Tag draußen auf meiner Terrasse und durch meinen Garten kann man so ein bisschen auf die Straße schauen und meine Nichte war da, haben gerade einen Kaffee getrunken und ich habe zu dem Zeitpunkt, David war ja mittlerweile in der U-Haftvermeidung und ich konnte mit David quasi, also ich hatte die Möglichkeit mit David jeden Tag zu telefonieren, ihn alle 14 Tage zu sehen und meine Nichte sagte dann zu mir, Mama, Tante, die Polizei. Und dann habe ich noch mit so einem Lächeln gesagt, die interessieren mich nicht mehr. Also das geht mich nichts an, wahrscheinlich wegen den Nachbarn. Keine 2 Minuten später klingelt es an der Tür und da standen dann zwei Polizisten mit dem Seelsorger vor der Tür. Den Seelsorger habe ich gar nicht wahrgenommen, weil ich gar keine Verbindung dazu gefunden habe. Und ob sie reinkommen dürfen. Und ich dachte mir noch, das kann jetzt nicht wahr sein, dass der in dieser U-Haftvermeidung irgendwas angestellt hat. Also es war so überhaupt mein erster Gedanke. Und dann habe ich gesagt, ja, sie dürfen sich hinsetzen. Und mir wurde es dann merkwürdig, als der Polizist meine Tochter genommen hat und meine Nichte und raus in den Garten ist, dachte ich mir schon, okay, dann hat er richtig Scheiße gebaut. Und habe mich hingesetzt und dann fing die Polizistin an und sagt, wir müssen ihnen mitteilen, ihr Sohn ist verstorben. Dann habe ich gelacht und habe gesagt, nee, müssen sich irren. Mein Sohn ist in Stutensee, also der ist in Karlsruhe, der ist gar nicht hier. Also, und zwar eine Metzinger-Polizistin, also kann sie ja nicht mich meinen, also es kann ja auch nicht mein Sohn sein. Und habe dann lange versucht, ihr klarzumachen, dass es ein Irrtum sein muss. Und ich telefoniere eh gleich mit ihm, also in der nächsten halben Stunde ist eh unser abendlicher Ritual, gute Nacht, sag, Telefonat. Und sie guckt mich dann ernst an und sagt, nee, ihr Sohn ist verstorben und er hat sich das Leben genommen. Und ab dem Moment war es aus. Also aus in dem, dass ich dir fast gar nicht so genau detailliert sagen kann, was passiert danach, weil ab dem Moment, so sage ich es heute rückblickend, macht der Körper was. Und zwar geht er auf einen Modus, der das sagt, schützen. Und ich habe meine Tochter im Ohr, wie sie ganz schrill schreit, weil in der Zeit, in der ich mit dem Polizisten im Esszimmer saß, hat sie ihm wohl gesagt, sagen Sie mir, was ist mit meinem Bruder? Und er hat es ihr dann gesagt und ich habe dann dieses Schreien meiner Tochter im Ohr und ab dem Moment bis zum heutigen Tag funktioniere ich. Und das war die Nachricht, wie mir Davids Tod mitgeteilt wurde. Ja.
Du bist eine sehr beeindruckende Frau.
Danke dir.
Das Einfachste wäre jetzt eigentlich zu sagen, wie der Polizist hat, das ist, warum nimmt er sich das Recht raus? Aber es ist eine ganz, ganz schwierige Situation für alle, die da beteiligt sind. Weil man darf nicht vergessen, dass alles Menschen noch, die da sind. Und natürlich...
Sie hat es auch gespürt, hat sie gesagt. Sie wusste es schon. Sie wusste anhand von der Reaktion. Ich muss wohl auch dann irgendwann geschrien haben, das weiß ich aber nicht mehr. Und sie wusste, was passiert. Also sie hat den Polizisten... Und er hat es mir dann auch gesagt, er konnte nicht. Er konnte nicht mehr. Und sie wollte zu mir. Und er wollte sie aber nicht in die Situation reinlaufen lassen. Sondern er musste sie irgendwie abholen und hat halt einfach gedacht, er sagt es ihr jetzt, während die Cousine noch dabei ist. Also... Aber da erwarte ich auch nichts Unmenschliches zu sagen, ihr habt nach Schema F zu funktionieren und da ist eine Elfjährige, die muss überhaupt nicht. Ich wüsste bei Gott nicht, was richtig gewesen wäre. In der Situation ist eh alles falsch. Ja. Also.
Ich habe mal mit einem Mordermittler reden dürfen, der gesagt hat, er hat es halt in seinem Leben irgendwie 50 Mal gemacht oder so. Das fand ich interessant, was er gesagt hat, war das Einzige, was er allen raten würde, die jemals, bringt Zeit mit.
Ja.
Also macht's nicht hektisch. Sagt nicht, ihr müsst los. Das ist, denkt nicht, das ist einer eurer Termine heute, sondern das ist der Termin. Und mehr könnt ihr nicht machen.
Ja. Und an der Stelle vielleicht auch mal kurz. Wir schimpfen ja immer alle gerne auf die Polizei. Mhm. Das sind Teile dieses Berufs, die will keiner machen.
Ja.
Die will niemand machen. Das gehört aber auch mit dazu. Und so gerne und so berechtigt ich auch auf diese Menschen oft schimpfe, aber da will ich nicht tauschen.
Weißt du, was komisch ist? Also ich sag's jetzt einfach mal. Ja. Wir haben alle Tränen in den Augen gerade. Und irgendwie hatten wir, also wir drei, alle so gefühlt das Ding, dass wir rausgehen, also dass wir zu den Beamten wechseln. Also ich sag von mir aus, es war sofort mein Gedanke, ich erzähle jetzt von diesem Mordermittler, weil ich Angst habe, in deinen Kopf zu gehen. Gerne.
Ja. Nein, brauchst du absolut nicht, weil ich die letzten Monate, also das ist auch der Grund, warum ich hier sitze, wie ich sitze. Also die Person, die ihr seht, die Person, die mit euch spricht, ist die Person, die durch David ja auch so geworden ist. Also er hat ja was gelassen. Er hat ja meine Person ja genauso mitgeprägt. Ich war ja nicht nur, ich als Mutter habe was zu geben, sondern die Kinder geben ja was zurück. Mhm. Und David hat mich ja gefordert und also meine Person ja auch reifen lassen. Und von daher habe ich die Phase mit David, die geht weiter, die Reise. Die hört nicht auf, aber halt anders. Und deswegen kann ich da euch auch absolut in meinen Kopf reinlassen, weil er nicht gespielt ist oder weil er nicht zu ist, sondern ich bin offen und natürlich ist die Situation, wie sie ist, wie ich es erfahren habe, genauso Horrorvorstellung, wie du es dir in deinem Kopf gerade versuchst abzuwehren. Aber es gehört dazu.
Darf ich kurz eine... Ja. Ich weiß, dass das eigentlich... Da ist ja noch ein zweiter Elternteil. Mhm. Und mit dem ist es überhaupt nicht cool. So. Mhm. Aber der hat ja auch das Recht, das zu erfahren. Wie ist denn die Situation jetzt?
Die Situation ist die, dass ich zu Hause bin. Die Polizisten sind dann irgendwann gegangen. Der Seelsorger hat sich absolut perfekt verhalten, ist geblieben. Aber ich habe eine unglaubliche Familie. Ich habe 5 wunderbare Geschwister, unglaublich viele Nichten, Cousins, Cousinen. Also ich bin so reich gesegnet, dass es keine halbe Stunde gedauert hat, bis meine Wohnung gefüllt war von meinen ganzen Geschwistern, egal wo sie waren. Sie waren da. David war auch bei ihnen ein sehr wichtiger. Das war der erste Junge. Also es war eine ganz, ganz wichtige Person und haben in dem Kampf mit teilgenommen. Also sie waren nicht nur die Zuschauer, sondern sie waren aktiv an diesen 2 Jahren mit dabei. Und meine Familie war dann da und ich habe dann sofort den Vater anrufen lassen und habe gesagt, komm bitte zu mir. Und er war dann da und...
Habt ihr es ihm vor Ort gesagt oder wusste er am Telefon schon?
Nee, ich habe es ihm vor Ort gesagt, ja. Ich bat darum, dass es nicht am Telefon, weil er einfach noch ein paar Minuten Strecke Fahrt hatte.
Da kann sonst was passieren.
Genau, genau.
Okay, er war dann da. Am gleichen Abend erfahren?
Gleich, ja.
Auch heftig, dass du dann die Aufgabe hattest, ihm das... dann weiter zu übermitteln, direkt, da bist du ja direkt in diesen Funktionsmodus schon geworfen worden quasi. Also es fragt ja in dem Moment erstmal keiner, was würdest du jetzt am liebsten machen, sondern es geht sofort los mit organisatorischen Dingen.
Sofort.
Ja.
Du weißt ja, also das Schlimmste für mich war, ich wollte David nach Hause holen. Also ich habe erstmal noch gar nicht verstanden, dass er verstorben ist. Das war irgendwie, ich wusste nur, ich muss jetzt mein Kind holen. Ich muss jetzt irgendwie es schaffen, dass mein Kind jetzt nach Hause kommt. Weil die Polizisten sind gegangen und haben mir Telefonnummern dagelassen mit Adressen, mit Bestattungen und Institutionen. Und
bestimmt Flyer mit Seelsorge und
genau,
so noch,
aber
was
ich
man
war
nicht braucht in dem
völlig
Moment.
Raus. Also ich
man hört auch nichts mehr in solchen schrecklichen Momenten. Das hast du eben bei dem Gerichtsprozess auch schon beschrieben. Man weiß manchmal gar nicht mehr, was um einen rum passiert ist, weil man versinkt in so einer Wolke, in so einer Bubble. Und auch wenn da 50 Leute im Raum sind, du hast keine Ahnung, was die gerade um dich rum machen oder zu dir sagen. Mhm. Die können dir sonst was geben, die könnten dir einen Koffer mit 1 Million geben, du würdest es nicht verstehen in dem Moment.
Richtig. Und so ist es auch ganz viele Wochen danach noch so gewesen. Also geschweige denn von der ersten Nacht zu reden, dass jetzt dein Sohn ist verstorben. Du kannst ihn in dem Leichen- oder in dem Bestattungshaus, da und da liegt er, da ist er zur Abholung. Die Kripo muss ihn erstmal freigeben, weil vielleicht bei dem Suizid muss immer ausgeschlossen werden, dass eine dritte Person vielleicht doch mit involviert ist.
Gerade genau. wenn es bei jungen Menschen, die ja in der Obhut gerade des Staates sind, stattfindet, wenn ihr das nicht wisst, ihr könnt es gerne mal googeln, ihr werdet kein Ergebnis finden. Der Staat hält sich sehr bedeckt, wie viele Menschen in Haft Suizid begehen. Es gibt keine einzige Scheißstatistik, in der Suizide in Haft erfasst werden. Da seht ihr mal, wie sehr die da vorsichtig sind. Und meinem Jugendlichen, da ist ja potenziell Brennstoff, politischer Brennstoff und alles drin.
Das wird schön unter den Teppich gekehrt.
Das wird versucht unter den Teppich gekehrt und gleichzeitig gucken sie ihn trotzdem an. Ich weiß gar nicht, weißt du, ob eine Autopsie gemacht wurde?
Wurde keine gemacht.
Okay.
Es wurde keine gemacht, weil mir gesagt wurde, er hat sich von innen, die Türe war zu, also seine Zimmertüre konnte nur er öffnen oder die Betreuer und deswegen konnte kein Dritter eigentlich involviert sein und deswegen ist der Leichnam quasi auch am nächsten Tag freigegeben worden und ich durfte ihn dann nach Hause holen, genau, aber es wurde keine Autopsie durchgeführt.
Gerne, darf ich dich fragen, welchen Weg dein Sohn gewählt hat zu gehen?
Mhm. Gerne. Er hat den Weg des Erhängens Also er hat sich quasi an einem Feuermelder, der für die Jugendlichen in der Einrichtung abgedeckt ist, durch so kleine Gitterstäbe, damit die Jungs nicht auf die Idee kommen, im Zimmer heimlich zu rauchen. Es war tatsächlich auch die einzigste Möglichkeit, das zu tun. Sonst war der Raum komplett abgesichert. Also Schränke hatten keinen Türknauf etc. Also, ja. Und dieser Rauchmelder, der eigentlich gegen das Nichtrauchen im Zimmer, wobei hätten sie im Bad rauchen können, da ist eine Lüftung. Genau. Dort hat er sich aus dem Gürtel, mit dem Gürtel, das Leben genommen.
Das hast du gesagt, er war in so einer Haftvermeidungs-.
Urhaftvermeidung, genau.
Was ist denn das?
Eine Urhaftvermeidung ist für jugendliche Straftäter, die bis zur Verhandlung eine Option haben, unterzukommen außerhalb vom Gefängnis. Das kannst du beantragen, da musst du dann Bewerbungsgespräche führen, weil auch diese Stellen sind so rar und so schlecht finanziert, dass wir kaum Plätze haben. Und die Plätze, die wir haben, sind jetzt sogar nach Davids Tod in dieser Institution, wo er war, sind über die Hälfte geschlossen worden, weil das Land kein Geld hat, um diese Jugendlichen dort unterzubringen. Das soll einfach dazu dienen, dass Jugendliche anstatt das Gefängnis dort soziale Ansprechpartner haben, einfach in das Leben wieder zurückführen, schulisch beschult werden, Unternehmungen. Sie können sich dort anhand vom Stufenmodell, können sie sich etwas verdienen, Freiheiten verdienen, auch mal nach Hause fahren. Auch mal ein Einzelausgang. Also, ja.
Stufenmodell ist im Grunde aus Therapie, also aus geschlossenen Therapien oder aus Maßregelvollzug. Heißt, du beginnst immer, je nachdem, wie es gestaffelt ist, staffeln wir es jetzt mal nach oben. Dann beginnst du immer in Stufe 1. Stufe 1 hat am wenigsten Freiheiten, hast am wenigsten Privilegien. In der Zeit, Stufe 1, musst du beispielsweise 4 Wochen machen oder 8 Wochen oder je nachdem. Und dann kannst du je nachdem, wie du dich verhalten hast, in diesen 4 Wochen auf Stufe 2 aufsteigen. Da hast du dann mehr Telefonate, darfst vielleicht deine eigene Kleidung tragen, darfst vielleicht ein bisschen raus. Stufe 3 heißt dann schon, vielleicht darfst du am Wochenende mal ein ganzes Wochenende zu Hause verbringen und so weiter. Also so, bis du halt zur höchsten Stufe kommst. Und das Schöne an einem Stufensystem, es gibt ein paar Gefahren, aber es gibt auch große Chancen, ist eben, dass du selber aktiv durch dein Verhalten Einfluss auf deine Umwelt nehmen kannst. Und das ist was sie dir im Gefängnis nämlich eigentlich abtrainieren, was du aber eigentlich lernen sollst. Ja. So, ne? Weil im Gefängnis bist du und du bist hier. Ich sage immer, ich war in Straubing, ich wusste, ich bin in 10 Jahren an demselben Ort, egal was ich mache. So, ne? Ich kann es nur verschlechtern, verbessern kann ich es nicht. Und das ist das Schöne an dem Stufensystem, weil dadurch lernst du den Leuten, hey, wenn du dich bin, kann funktionieren, ist aber auch tückisch.
Das Tückische an dem System oder beim David hat leider das System nicht gegriffen, weil David hat jede Stufe erreicht. Von Anfang an, er hat keine Stufe ausgelassen. Sie wurde ihm nicht gewährt. Sie wurde ihm nicht genehmigt. Keine einzige Stufe, weder die Heimfahrtstufe noch die Handystufe noch irgendetwas wurde ihm gewährt, weil solange du noch kein Urteil hast, geht das nicht von der Heimleitung aus, sondern es geht vom Staatsanwaltschaft aus. Das heißt, jeder Antrag ist dort abgelehnt worden mit Wiederholungstäter. Er durfte an Weihnachten als einer der wenigen, die Stufe erreicht haben und trotzdem nicht nach Hause fahren, weil Wiederholungsgefahr.
Das ist natürlich, das ist das große Problem. Bei jedem System ist immer der es pflegt. Und selbst in dem System Maßregelvollzug, wo du eigentlich keine Verhandlung mehr davor hast, sondern wo du deine Strafe schon hast und so, selbst da kann es einfach sein, dass der Therapeut, der das bestimmt, der das mitbestimmt, dich nicht leiden kann. Mhm. So, dass du einfach beim Reinkommen hast du einen schlechten Tag und dann hat es Einfluss darauf, wie du natürlich gestuft wirst. In dem Fall jetzt vor der Verhandlung, diese Urhaftvermeidungssysteme, die es viel zu wenig gibt, da ist es dann über die Staatsanwaltschaft, da ist es dann nicht mal mehr persönlich, da ist es aktenbezogen, fallbezogen und, das muss man ganz klar sagen, auf die politische Stimmung, die gerade herrscht, bezogen. Wenn wir hören, in Stuttgart gibt es Unruhen und da gibt es Jugendbanden, die Straße terrorisieren, dann werden die einen Teufel tun. Ja. Und einen Jugendlichen, der denen irgendwie so, ne, wo es irgendwie sein könnte, dass die den dann rausschicken, dann weil dann sind die schuld.
Raus an der Stelle braucht es einfach dann nicht nur Sachbearbeiter, sondern richtig gute Juristen. Juristen sollten ja ganz unemotional etwas anschauen. Wenn Gegebenheiten erfüllt sind, dann gibt es ein Ergebnis. Wenn nicht, gibt es ein anderes Ergebnis.
Das Problem ist in dem Kontext, ich habe das auch wirklich, ich kann es ganz schwer nur erklären, so, die Uhren ticken für Juristen, die mit Strafvollzug zu tun haben, anders als für Betroffene. Erklärung, wenn du den Jay fragst, schreib mal einen Antrag, der Jay war über 15 Jahre gesessen, wenn du sagst, ja, wir entscheiden über ihren Antrag auf Freilassung die nächsten 12 Monate, dann sagt er, ja. Wenn du aber einem Jugendlichen sagst, hey, wir entscheiden in den nächsten 4 Wochen, dann ist das lang.
Ja.
Das ist lang. Für den Betroffenen, für den jungen Menschen ist das sehr, sehr lange, was für den Juristen nichts ist.
Für mich störend in diesem System oder in diesem Stufensystem war, einem Jugendlichen, den du ja zurück auf die Schiene haben möchtest, ein Stufenmodell anzubieten, zu sagen, benimm dich, funktioniere, dann wirst du sehen, das hat Sinn, was du tust. Also es lohnt sich. Genau. Und wenn dann ein Jugendlicher wie der David sagt, jawohl, ich gebe mein Bestes und sich bis zum Schluss nichts zu Schulden kommen und die Heimleitung selber sagt, absolut sauber. Und wenn Drogen gefunden wurden, er war nicht dabei. Und wenn das gemacht wurde, er hat nicht mitgemacht. Dann einem Jungen so demotivierend zu sagen, du darfst es virtuell nutzen, es kommt dann in deine Akte. Das gibt ihm nichts. Weißt du, was ich meine? Das kannst du nicht erwarten, zu sagen, und jetzt mach weiter, David. Also, ne, bleib
und es
dran.
Ist ja bei ihm auch tatsächlich in seiner kurzen Lebensgeschichte in den letzten Monaten, Jahren, ist es ja bezeichnen. Das ist ja nicht das erste Mal. Es war dasselbe mit, hey, wenn du dich zusammenreißt und dir Mühe gibst, dann kriegst du diese ambulante Therapie. Dann kriegen wir das. Und also im Grunde war das Learning ja immer wieder
Ablehnung.
Egal, was du machst, du kriegst das nicht.
Richtig.
Aber wenn du rechts und links falsch läufst, dann kriegen wir strafwürdig.
Sind wir sofort dabei. Und das war auch die letzten Wochen vor seinem Tod bezeichnend. Wieder in dieses Tief zu fallen, wieder kein Licht mehr zu sehen, wieder kein Ende mehr zu sehen.
Wir sind jetzt ein bisschen gesprungen. Ja. Stammerheim, U-Haft.
Ja.
Wir haben schon darüber geredet, dass das eine Anstalt ist, in der Erwachsene sind, die einen sehr schlechten Ruf hat. Das Krasse, was jetzt zwischen unserer beiden Geschichte ist, was ich ja nicht mal wusste, was wir beide nicht wussten, als wir uns an dem ersten Abend kennengelernt haben, habe ich dir gesagt, ich war in Stammheim aufgrund einer Psychologin, die für den Jugendvollzug zuständig war und so und die mich eingeladen hat und die dort auch kaputt gemacht wurde von der Anstalt, weil sie eigentlich gut war, weil sie sich Mühe gegeben hat für die Jungs. Und die hatte mich eingeladen und ich habe dort einen Workshop gehabt mit Jugendlichen. Und dann haben wir geschaut, welches Datum das war. Und dann war das genau das. Das
ist exakt die Haftzeit vom David.
Wo dein Sohn dort war. Und die Jugendabteilung ist klein. Und jetzt kommt's. Er hat nicht teilgenommen an diesem Workshop.
Ja.
Warum?
Das ist eine gute Frage.
David ist inhaftiert worden. Es galten noch die Corona-Regeln. Das heißt, David ist 14 Tage voll isoliert. Also er ist quasi aus dem Gerichtssaal 14 Tage alleine, 23 Stunden volle Isolation gewesen.
Das ist für erwachsene Männer schon die absolute Hölle.
Mein YouTube-Video, wo sich jemand einen Tag einsperrt, kriegt Millionen Klicks.
Ja.
Überleg mal, weil es ein krasses Ding ist. Und jetzt passiert das 14 Tage.
Und für den Jugendlichen.
Ich war damals in dieser, also ich war dort und sie hat mich vorbeigeführt an den Zellen, in denen die Jungs sind, die nicht raus dürfen. Und dann haben wir überall kurz geklopft und ich kenne sozusagen die Stimme deines Jungen. Und es ist einfach, das Ding ist, Stammheim ist eine heftige Anstalt. Die Jugendlichen dort sind auch heftig. Und es ist kein Ort für psychische Gesundheit.
Als meine Schwester einmal ihn in der U-Haft besuchen wollte, hat er gesagt, was? Tante kommt? Dann habe ich gesagt, ja klar. Und hat er gesagt, ich dachte, die wollen mit mir nichts mehr zu tun haben. Und dann habe ich gesagt, David, never, niemals lassen wir dich fallen. Aber er war von sich selber schon so negativ in seinen Gedanken, wer bin ich? Und ich kann ja nichts. Also ich habe ja auch nichts vorzuweisen. Und in dieser Phase, die eh so heikel ist mit 14, 15, wo du dich eh schon unter normalen Umständen nicht leiden kannst, ist so eine Phase.
Ja.
Weißt du, das wird dir dort nicht beigebracht. Und wir haben eine Psychologin, wie gesagt, die war da sehr engagiert damals. Und nur als Bild. Ich laufe mit ihr und wir laufen vorbei an so 6, 7, 8 Beamten. Und sie sagt, Mahlzeit. Keiner dieser 8 Beamten grüßt diese Frau zurück. Dann habe ich gesagt, oh, du hast aber keinen guten Stand hier. Und sie so, ja, ich wollte eine Schulung machen für die Bediensteten, in denen wir über Traumata der Inhaftierten reden. Warum wird ein Jugendlicher vielleicht aggressiv, wenn ich in der Früh die Tür aufstoße und schreie, guten Morgen, warum sagst du nicht guten Morgen, bla bla. Mhm. Warum werden manche Kids komisch, wenn ich schrei, wenn ich die Stimme erhebe als Bediensteter? Und warum haben manche Angst, sich auszuziehen und angefasst zu werden? Und wegen dieser Fortbildung haben die Bediensteten sie gehasst.
Das ist unglaublich.
Und kurz darauf hat sie die Anstalt auch verlassen.
Ja, solche Leute werden verheizt, so schnell es geht.
Ja, die hat es nicht eineinhalb Jahre, du hast zwei Jahre, war sie da.
Ja. Ja, so hat sich das Bild auch tatsächlich mir gezeigt. Also die Zeit tickt ja sowieso anders bei der Justiz. Er war jetzt weg und ich wusste nichts. Ich hatte keinerlei Information. Ich wusste zu dem Zeitpunkt ja auch noch nicht, was ein Besuchsschein ist. Ich dachte ja, ich habe ja meinem Sohn gesagt, ich komme am Montag spätestens, hörst du mich oder siehst du mich? Ich wusste nicht, dass ich als Mutter einen Besuchsschein beantragen muss, der dann 3 Wochen dauert, bis ich meinen Sohn das erste Mal sehen darf. Also,
ich frage mich, wie hast du das geschafft, deinen Alltag, deine Tochter, dich selber in der Zeit laufen zu lassen? Wie waren solche Wochen? Was hast du gemacht? Wie sah dein Alltag aus?
Mein Alltag war insofern so schwierig, weil ich habe mit dem Auszug und die Trennung meinen Job verloren. Ich habe vorher im Familienbetrieb mitgearbeitet von meinem Mann. Ich habe dann meinen Job verloren und habe dann beschlossen, eine Ausbildung noch zu beginnen. Also ich hatte noch parallel eine Ausbildung laufen, meine Tochter laufen, die gerade eingeschult wurde, der ich nicht sagen konnte, dachte, was mache ich mit ihr? Sage ich ihr überhaupt, was los ist, dass ihr Bruder im Gefängnis ist? Wie ist das Stigma nach draußen? Also ich habe mich eigentlich verkrochen. Also ich habe mich in meiner Bude eingeschlossen, habe so für mich meinen nötigsten, engsten Kreis an mich rangelassen. Und ab dem Moment, wo dein Kind inhaftiert ist, hast du eh so viele Akten auf einmal und so viele Dinge, die auf dich einrollen, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was tust du jetzt eigentlich, wie geht es dir? Die Nächte sind dann halt die, wo du dich mit dir selber beschäftigst, deine Tränen laufen lässt. Aber für mich als Mutter war das die härteste Zeit, weil ich einfach das erste Mal mit 14 Jahren nicht wusste, wo ist mein Kind.
Ich habe immer den Eindruck gehabt, es gab so einen Moment, wo ich das erste Mal verhaftet wurde zu Hause. Also vor den Augen meiner Mutter. Anschein drauf bekommen habe und mitgenommen wurde. Ich habe immer so im Nachhinein, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber so dieses Moment, dass ich gesehen habe, okay, jetzt gerade checkt sie, dass sie keine Kontrolle mehr über mein Leben hat. So, dass sie machtlos ist, was mich betrifft. Nicht so, ja, er kommt eigentlich nicht heim, wenn er nicht will oder so, sondern ey, ich kann nichts. Die nehmen ihn. Wie war das?
Das waren auch meine Sätze an David irgendwann, als ich gesagt habe, alles, was jetzt passiert, passiert nicht mehr, weil ich als Mama nicht möchte oder weil ich das nicht unterstütze. Ich bin raus. Mir ist die Situation so weit genommen worden. Also du hast eine Entscheidung getroffen oder einen Weg genommen, den ich als Mutter, also die ist mächtiger als das, was ich mir als Mutter für dich wünsche.
Krass.
Oder, also
mächtiger ist, als Mutter sein.
Ja, ja, und das war in dem Augenblick, als mein Kind, wie gesagt, in Handschellen abgeführt wurde. Nach 3 Wochen durfte ich ihn das erste Mal sehen.
Wie war das Wiedersehen?
Ich kam mir vor wie in der Einschulung. Ich war so nervös, ich war so hibbelig. Ich stand da und habe die Unterlagen 50 Mal geprüft. Hast du den Ausweis dabei? Hast du den Besuchsschein dabei? Hast du den Corona-Test?
Darf nichts schief gehen.
Es darf nicht schief gehen. Und dann stand ich vor diesem Beamten und dachte, warum fühlst du dich gerade schuldig?
Weil es dich fühlen lässt.
Warum lässt er mir gerade das Gefühl,
dass du irgendein Stück
bist, also die.
Ja. Ja, ja,
wahrscheinlich wusste der gar nicht, wer mein Sohn ist, aber ich hatte diesen Blick von ihm, so, du bist die Mutter von
voll
dem
Verurteilung,
verurteilten genau. Versager da drin. Mhm. Und ich habe mich so klein gemacht und habe nur gedacht, ganz schnell, lass mich da bitte jetzt einfach nur rein. Ich möchte diese Prozedur, ich kam mir nackt vor.
Absolut.
Ich kam mir einfach nur beschämt und nackt vor. Und sein Verhalten war auch nicht, ich habe ihm auch gesagt, ich bin das erste Mal hier. Also ich brauche irgendwie ein Stück weit ihre Hilfe. Und der Blick hat alles gesagt. Reden Sie nicht, geben Sie die Unterlagen, die ich jetzt von Ihnen anfordere und gucken Sie, dass durch die Schleuse durchkommen. Thema erledigt. Ich
Gürtel raus, Schmuck raus.
Genau, Gürtel raus, Schmuck raus.
Weißt du, was das Schlimmste daran ist?
Schrecklich.
Dass dieses Verhalten, glaubt jetzt nicht, dass das irgendein cooler Dude ist, der viele Möglichkeiten hat. Es ist irgendein Holzkopf, der irgendein. Die an der Pforte sind oft die.
Oft die Holzköpfe,
die,
leider.
Diese sogar vom AVD, diese zu schlecht halten, um im AVD irgendwie mit den Gefangenen zu tun zu haben.
Was ist ein AVD?
Aktiver Vollzugsdienst. Also so dieses Pforte ist eigentlich mehr als Abstellgleis. Bei uns kam mal einer an die Pforte, der seinen Schlüssel verloren hat drinnen und den sie trotzdem nicht kündigen konnten. Und dann war so, du sitzt ab jetzt an der Pforte. So, also von dem Social Skills zu erwarten, können wir nicht. Ja. Das Schlimme ist, dass dessen Mutter, die 3 kriminelle Kids hat, selber vorbestraft ist mehrfach wegen Betrug, der Mann erschossen wurde bei einem Überfall, dass die da reingeht und es so von sich abperlen lässt. Ja. Also die kernkriminellen Familien, gegen die so ein Verhalten eigentlich gerichtet ist, denen ist es scheißegal.
Genau,
die versucht ein Handy reinzuschmuggeln oder das, aber die Mutter, die eigentlich gar nicht
mit Registerkarten kommt, damit die Unterlagen klar zu erkennen sind.
Ja. Die wird zerschmettert an dieser Pforte. Und das ist so schrecklich.
Und auch dieser Moment, also ich erinnere mich auch aus meiner Vergangenheit, im Moment, wo ich auch so eine Schleuse passieren musste, in einem großen Polizeipräsidium zum Beispiel, da ist ja auch ein Pförtner, der ebenfalls die gleichen Sicherheitsmaßnahmen umsetzt. Und du hast so eine Angst, wenn es nur piept, und das kann ja dein Gürtel, dein Schmuck, dann irgendwas sein, oder du hast vergessen, irgendwas abzulegen, Metallhaken an der Handtasche, der da piept oder was auch immer. Und du denkst einfach direkt, fuck, das sorgt jetzt dafür, dass ich hier nicht durchkomme. Du hast nur Angst. Angst ist das Einzige, was dich da überhaupt noch vorwärts gehen lässt.
Ja, tatsächlich.
Puh. Und Demütigung, aber die führt man erst nachher.
Wie hat sich David verhalten?
Ich bin in diesen Raum gekommen, ich durfte ihn nicht sehen. Also wir haben ein Trennscheibe, was ja U-Haft war immer noch Trennscheibe. Also ich durfte ihn weder berühren noch irgendwie. Er ist reingekommen und ich habe ganz arg versucht, mich zusammenzureißen, weil ich habe bis dato ganz selten vor ihm geweint, weil ich ihm einfach immer sagen wollte,
weil du eine Löwenmama bist,
schaffen wir, ist das alles, kriegen wir hin. Und jetzt saß mein Kind vor dieser Scheibe mit dem Polizisten oder mit dem Beamten noch mit dabei, weil es ist ja U-Haft, ich könnte ja irgendwas mit ihm reden, und er hat versucht, stark zu sein. Und er hat gesagt, Heimer. Dann habe ich gesagt, hi Schatz, wie geht's dir? Und mir flossen die Tränen. Und er hat nur gesagt, ich habe Hunger.
Das ist doch das Schlimmste für eine Mutter, das noch so.
Wäre am liebsten durch die Scheibe durch und hätte gesagt, ich weiß genau. Was er war auch ganz arg abgemagert, aber er hat ganz, ganz stark, also wirklich für mich unmenschlich schon fast versucht, super mir zu sagen, alles ist gut, mach dir keine Sorgen, ich teile meinen Tag ein, ich mache dann den Fernseher halt alle 2 Stunden und schlafe. Also er hat mir so viel gegeben, dass ich mir dachte, das ist mein Bub.
Und wir schaffen das.
Das kriegen wir hin.
Bist du
das
denn kriegen wir hin. Zu den Besuchen allein hin?
Nein,
oder?
Nein, ich habe seinen Vater mitgenommen, egoistischerweise, weil ich da eine Stunde hatte. 2x halbe Stunde. So normalerweise würde mir nur 30 Minuten zustehen. Und ich habe dann aber entschieden, über meine Trennung, über alles hinweg zu gucken. Ich brauchte ihn eh. Also ab dem Moment war ich eh gefesselt, weil jeder Antrag ist mit ihm, jeder Besuch beim Anwalt ist mit ihm. Also wir waren dann eh 24 Stunden, 7 Tage die Woche zusammen für dieses Thema David. Und von daher habe ich dann gesagt, die Besuche machen wir auch zusammen. Aber ich wusste, er ist im Hintergrund. Also er hat diesen Raum gar nicht mit David zu connecten. Von daher war mir das egal. Ich wollte einfach nur die Stunde haben. Ich wollte einfach nur Besuchszeit.
Es tut mir total leid, dass ich so auf die Perspektive dann auch auf ihn lenke. So, aber der Mann hat ja auch Gefühle. So. Ja. Wie ist denn er mit der ganzen Situation umgegangen?
Du meinst jetzt Gefängnis?
Mit der Gesamtsituation. Also das Letzte, was du mir erzählt hast, ist, dass du ihn dazu geholt hast, als du die Nachricht bekommen hast.
Ja, genau. Und, wie hat er sich verhalten?
Und es gab einen Grund, dass ihr euch getrennt habt. Ja. Er hat David auf eine gewisse Art schlecht behandelt. Ja. Hat sich da irgendwas gewandelt? Seit jetzt kriegt er Freiheitsentzug?
Es wurde schlimmer. Es wurde schlimmer in der Hinsicht, dass der Vater die Möglichkeit genutzt hat, ihm zu sagen, jetzt siehst du mal, was ich schon immer wusste. Du bist nichts. Also du hast genau das quasi mir aufs Tablett serviert. David hat nur zu dem Zeitpunkt mit knapp 12 Jahren angefangen, sich aufzulehnen. Also ihm ganz klar zu sagen, du kommst emotional nicht mehr an ihn ran. Also er hat auch mit ihm nicht mehr kommuniziert. Er hat mit ihm auch nicht mehr gesprochen. Er war da, er wusste, warum er da ist. Er wusste, ich kann nicht ohne ihn dieses Formular unterschreiben. Ich kann keinen Haftantrag stellen oder Haftprüfung Er wusste es. Wir haben da auch ganz offen kommuniziert. Und ich habe auch zu ihm gesagt, David, der Einzige, der in Deutschland sagen darf, ich möchte diesen Menschen nicht in meiner Nähe haben, bist allein du. Ich kann Anträge stellen, so viel ich will. Ich komme als Mutter nicht durch. Also du musst mir... Und er hat mir gesagt, mir scheißegal, soll er kommen, ist mir scheißegal. Und so hat er sich auch verhalten. Also okay. Und für den David war es aber nichts Neues. Also er hat es, wie gesagt, über Jahre hinweg gehört, dass er eh ein Loser ist und von daher...
Ich ärgere mich gerade, dass ich gefragt habe, weil...
Nee, alles gut.
Das ist eine scheiß Antwort.
Aber damit versteht man aber auch die Handlungen von David. Also um das Bild David komplett zu machen, muss man verstehen, warum ist ein junger Mann, dass er was ja auch nach außen gesehen wird, so aus einer perfekten Familie, im Sommerurlaub, im Skiurlaub, warum bricht so einer aus? Um genau da auch ja hinzuleiten, zu sagen, nur weil das Bild so wunderschöne Farben hat, heißt es nicht, dass dahinter sich nicht was anderes versteckt. Und da hinzuhören, da zu sagen...
Ja, die Frage war gar nicht schlecht.
Ja, kriminell.
Nee, ich habe nicht gesagt, dass es schlecht war. Ich wollte die Antwort nur nicht hören. Ja,
kriminell ist nur, ich sag immer, das, was nach außen sichtbar ist. Mhm. Das, was hörbar ist. Damit drücken die sich aus. Damit rebellieren sie. Damit sagen sie, hier ist was. Hier suche ich was. Genau.
Jetzt ist er eher eigentlich, er ist eigentlich ein sensibler Junge. Er ist eigentlich ein höflicher Junge, ist ein gut erzogener Junge. Er ist jetzt nicht das, wo du gesagt hättest, so, ja, okay, der schlägt halt super schnell hin. Wenn jetzt irgendwas, der haut direkt, ne? Das ist er auch nicht. Mhm. Und jetzt ist er in dem Setting, in dem die Eigenschaften, die ich gerade aufgezählt habe, nicht so sehr hilfreich sind. Mhm. Weil die anderen, da sind welche, die so sind. Die schlagen die ganze Zeit.
Du musst dich wehren können.
Also hattest du Angst um ihn?
Nein.
Okay.
Nein, weil David ein hochintelligenter junger Mann war. Weil er wusste, wie er sich wo ein... Also er konnte sich auch unglaublich auf Menschen einlassen. Mhm. Also er konnte mit einer Dreijährigen, genauso konnte er aber auch die Sprache eines Yo annehmen. Mhm. Also er konnte die Welten, er konnte aber auch unglaublich sich mit einem 70-Jährigen unterhalten. Mhm. Er wusste aber auch, was ein Therapeut hören will. Also er war unglaublich gewieft. Und deswegen hatte ich im Gefängnis selber... Da habe ich auch wahrscheinlich blind auf das System vertraut, dass die Jugendlichen da schon geschützt sind. Mhm. Für mich war nur, als ich ihn gesehen habe, dass er wirklich in diesen 3 Wochen abgemagert ist. Mhm. Und wenn mein Sohn sagt, ich habe Hunger, dann wusste ich, da stimmt irgendwas nicht. Also da und er hat mir dann auch hinterher in seinem Tagebuch, was er geschrieben hat, lese ich die Essensverteilung hier mit dem Brot, das du am Mittag kriegst, das dann für den nächsten Tag noch irgendwie reinreichen soll. Mhm. Oder ein Beamter, der ihm zufällig noch einen Apfel mit reinsteckt, wo ich sage, das ist falsch.
Ich kann es ein bisschen erklären. Wir haben ähnlich wie im Krankenhaus oder in der Schule haben wir eine gewisse Kalorienzahl, die eingehalten wird. So, ne? Die ist angepasst an ein Budget, beziehungsweise das Budget versucht sich anzupassen an die Kalorienzahl, die erreicht werden muss. Und diese Kalorienzahl ist unabhängig von Größe, Gewicht und Alter.
Krass.
Ja. Das heißt, wenn du 150 Kilo auch im Erwachsenenverzug bist, also 130 Kilo Bodybuilder, der 25 ist, würde das Gleiche kriegen wie ein 55 Kilo 80-Jähriger.
Ja, oder ein 14-Jähriger mitten im Wachstum.
Ein 14-Jähriger Sportler kriegt das Gleiche wie jemand, der eben nichts will. Ja, und normalerweise hast du die Möglichkeit in dem Gefängnis, das auszugleichen. Erstens über Einkauf und so und über... Ganz einfach, der 40 Kilo weiß ja, ich esse das nicht. Der gibt es dir auch einfach, weißt du, bevor du es wegschmeißt. Wenn du aber in dieser Corona-Zeit, in diesen anfangs 2 Wochen ISO bist, verkackt. Was? Du hast erstens noch keinen Einkauf gehabt und du kriegst nur das, was dir die Anstalt gibt. Und das reicht auf gar keinen Fall.
Das ist zulässig? Also ich meine, das ist das System.
Das ist ja eine der großen Dinge, die ich immer bemängel, dass Haft nicht individual ist, sondern... Und dann bist du die Nummer und fertig.
Diesen Grundkalorienbedarf, der wird, also das ist, kriegt man ja schon in der Grundschule beigebracht, dass du ein gewisses Maß an Idealgewicht hast, je nachdem, wie groß du bist. So, ne?
Aber sie würden, da müssten sie ja fragen, machen sie gerne Sport? Machen sie viel Sport? Wie viel Sport machen sie? Also das alles spielt keine Rolle, sondern es sind 1,8 oder 2,4 oder so, die du halt kriegst.
Niemals 2,4, das wäre dann auch
Dann sagen wir, wir sind 1,8. Wobei aber dann, wenn 1,8, wenn davon irgendwie die Hälfte in so ein Stück Weißbrot ist, dann ist es halt auch wieder
ungeil. Dass du aber auf zwei Mahlzeiten noch verteilen musst.
Und das
weil
ist
das dein Abendessen schon, ist und dein Frühstück, ja.
Es ist halt im Vergleich zu dem, was du eigentlich essen könntest, es ist natürlich viel zu wenig. Das ist das eine. Das andere ist, wusstest du, dass es dort Gemeinschaftszellen gibt? Das war nämlich auch noch was mich sehr überrascht hat. Stammheim hat Gemeinschaftszellen, also Gemeinschaftsunterbringung, wo du dann 3, 4 Jugendliche hast. Und jetzt kommt eine Sache, die an Urhaft sehr besonders ist, für Jugendliche oder Jugendhaft an sich. Ein 14-Jähriger kann dort mit einem 20-Jährigen in der Zelle sitzen.
War er auch.
Und das kann auf der einen Seite ein Vorteil sein, wenn das ein cooler 20-Jähriger ist, der eigentlich jetzt kein Gewalttäter ist, kein richtiges Arschloch ist, sondern, was weiß ich, hat seinen Unterhalt nicht bezahlt. Dann ist er vielleicht sogar nett zu dem 14-Jährigen. Aber dort gibt es natürlich auch den, weiß ich nicht, gerade damals waren die Encrochat-Sachen, da waren hochkriminelle 19-, 20-Jährige, die teilweise 100.000 Euro verdienen in 3 Monaten, so auf die Art. Und die setzen sie zusammen mit einem 14-Jährigen.
Ja, ein neues Vorbild ist dann wieder geboren oder jemand, an dem man sich zumindest hochziehen kann.
Das wäre die Phase des Gefängnisses, in Anführungszeichen, wäre gar nicht so prägend gewesen, wenn diese Wesensveränderung, als er dann entlassen wurde, diese Wesensveränderung nicht so schlimm gewesen wäre beim David. Er hat Angstzustände bekommen, er hat Panikattacken bekommen, er hat nachts mich geweckt und hat gesagt, ich muss raus.
Also ganz kurz, er kam dann raus, ihr habt eine Haftprüfung gemacht?
Wir haben
dann
eine Haftprüfung gemacht, genau.
Haftprüfung heißt, du gehst normalerweise unter anwaltlicher Begleitung, legst du nochmal vor, muss der wirklich in Haft sein? Was ist denn der Haftgrund? Wir können vielleicht sicherstellen, dass dieser Haftgrund nicht mehr relevant ist. Zum Beispiel, indem man sagt, hey, wir versprechen, er nimmt keinen Kontakt zu den Zeugen auf oder was auch immer.
Genau, und diese Prüfung haben wir gestellt und dem wurde dann auch nach langem Hin und Her endlich das Okay gegeben.
Wie viele Wochen?
Er drin war mittlerweile 6 Wochen. Mhm. 6 Wochen war er mittlerweile drin und wir hatten dann die Zusage zu bringen von der Schule, dass er weiterhin beschult wird. Wir hatten dann polizeiliches Melden 2-mal die Woche als Auflage und wir hatten, was ich sag, was uns heute das Genick gebrochen hat, 19 Uhr Einschluss. Mhm. Ich dachte aber 19 Uhr Einschluss, ja gut, dann ist er halt um 19 Uhr zu Hause, ist okay. Und dann geben wir halt gemeinsam irgendwie das Leben, weiterleben. Nein, Einschluss zu Hause. Mhm. Also ich musste ihn um 19 Uhr zu Hause abkärchen, absondern von draußen.
Du konntest noch mit ihm irgendwie in Essen gehen oder noch am Sportplatz sein?
Aha, ich kenne das so gar nicht, dass du dann quasi wie die Wärterin für deinen eigenen Sohn bist.
Das kam tatsächlich durch Zufall raus. Er wurde dann entlassen aufgrund der Haftprüfung. Es lief auch die ersten Wochen super. Ich habe davon, er ist zur Polizei, hat sich selbstständig gemeldet, er ist in die Schule regelmäßig, hat sich super verhalten. Alles war in Ordnung, bis auf diese Wesensveränderung, die aber jetzt nicht sehr mit diesem Düster, sondern jetzt kamen auf einmal Panik. Also regelrechte Panikattacken. Er konnte in keinem Raum mehr sein. Es gab Momente, wo er in der Schule gesagt hat, er muss kurz raus, konnte aber nicht erklären, warum. Weil er hatte zu dem Zeitpunkt auch gesagt, er ist in einer psychiatrischen Einrichtung gewesen. Also er hat von dem Thema Gefängnis nichts erzählt. Er hat mich auch gebeten, dass ich es nicht tue. Das heißt, ich habe auch ganz klar gesagt, er ist in einer psychiatrischen Einrichtung, er lässt sich helfen. Alles war gut. Er hat dann, wie gesagt, 19 Uhr zu Hause und irgendwann habe ich gesagt, du, ich habe meine Prüfung geschafft. Ich habe meine mündliche Prüfung in meinem Abschluss geschafft. Wir gehen heute Abend essen und er war zu dem Zeitpunkt bei seinem Sozialbetreuer, zu dem er auch einmal die Woche musste. Und dann hat der Sozialbetreuer gesagt, du David, sag deiner Mama bitte, ihr geht nirgendswohin essen. Und dann habe ich gesagt, warum? Und dann hat er gesagt, ja, er hat 19 Uhr Einschluss. Dann habe ich gesagt, ja, es mag ja sein, aber ich gehe ja mit meinen Kindern essen. Und dann hat er gesagt, nein, der David muss um 19 Uhr betreut von Ihnen zu Hause sein. Dann habe ich gesagt, seien Sie mir nicht böse, das ist kontraproduktiv. Ich möchte mit dem Kind in den Sommerferien weg. Ich möchte diesen Ort hier verlassen. Ich möchte so wenig wie möglich, dass David... Ja. Und dann hat er gesagt, nein, 19 Uhr Einschluss heißt 19 Uhr Einschluss. Und dann habe ich gesagt, ja, aber er geht ins Basketballtraining. Ich habe ihn mittlerweile angemeldet. Und dann sagt er, nein, da müssen wir einen Antrag bei Gericht stellen, dass er überhaupt ins Training darf, weil das Training endet erst um 20.30 Uhr. Sie handeln aktuell gegen die Auflagen. Seien Sie froh, dass Ihr Sohn nicht schon einkassiert wurde, weil Sie haben gegen die Auflagen verstoßen.
Wie lange war er denn jetzt dann bei dir? Ich meine, irgendwie
muss, das muss ja... Am 17. Mai ist er entlassen worden, also 6 Wochen später ist er entlassen worden und zack, exakt genau zu den Sommerferienbeginn. Am 31. ist er abends draußen gewesen an der Tankstelle. Die Freunde, die, mit denen er unterwegs zusammen war, hatten diese Roller wohl geklaut. Und in diesem Ausmaß des Rollerdiebstahls ist er als Person mit aufgetaucht. Aufgetaucht heißt, er war nach 19 Uhr draußen. Am nächsten Morgen, am 31. haben die Handschellen geklickt.
Haben sie ihn geholt von zu Hause dann. Ja, jetzt ist so, ne, als Teufelsadvokat muss ich sagen, ja. Ist halt so.
Ist so.
Ja. Ja. Es ist super schwierig für Jugendliche, also Auflagen zu erfüllen.
Voll.
Es ist super schwierig. Das ist für Erwachsene, du kriegst es vielleicht gerade so irgendwie hin, du verstehst, okay, das heißt, ich muss alles aber auch so planen und da gehört super viel dazu.
Ja.
Als Mutter kannst du da nicht viel machen. Also ein Jugendlicher kriegt das normal nicht gut hin. Normal sagt man auch immer, ja, jetzt hängt er schon wieder auch mit Leuten rum und das und das und das. Aber allein, dass er gesagt hat, er sagt nicht in der Schule, dass ich im Knast war, sondern das zeigt eigentlich, dass er das nicht will.
Ja.
Weißt du, weil bei mir das Erste, was ich gemacht hätte, wäre gewesen, ey, ich war in Stammheim.
Na klar.
Und jetzt
bin ich ein Nina, küss mich.
Robert, fürchte mich. So, weißt du? So wäre mein Umgang mit Stammheim gewesen. So. Und das dass er das nicht wollte.
Das wollte er einfach aus dem Grund nicht, weil er, wie gesagt, ja auch schon länger mit diesem Ausstieg schon im Kopf hatte. Ja. Wir hatten dann das Phänomen, dass wir im Juli hatte die örtliche Polizei in seiner Klasse eine Schulung, eine anti-Gewalt-kriminellen Schulung.
Oh, ich rieche gerade, ich rieche Inkompetenz.
Ja. Und die Polizistin, die den David sehr gut kannte mittlerweile, wir waren auch in diesem Ort, sind wir, wie gesagt, als Einzelhändler des Vertrauens sehr gut bekannt gewesen. Man kannte uns, ich wohne dort seit über 40 Jahren, bin ich in diesem kleinen Ort. Und sie hat dann zum Schluss gesagt, und wenn ihr Fragen habt zum Thema Gefängnis, fragt den David.
Nein.
Krass, ne?
David kam nach Hause.
Das ist halt wirklich so
schlecht.
Hat die
Türe eingetreten.
Bam.
Hat eine Rasierklinge genommen und ist in sein Zimmer gegangen.
Ich kann das nicht.
Ich habe Beschwerde eingereicht. Ich habe E-Mails geschrieben. Gebracht hat's nichts. Ich kann eine Dienstaufsichtsbeschwerde einreichen. Es tut ihnen ganz arg leid. Das hat sie ganz nicht böse gemeint.
Mhm. Ja.
Und damit war dann aber klar, er hat die Rolle gewechselt. Ab dem Moment war er bei den Leuten, denen er absagen wollte oder aussteigen wollte, der King überhaupt. David war in Stammheim.
Das ist krass.
Ja, man,
das ist
wie ein Ritterschlag.
Es war für ihn, also sein Telefon stand nicht mehr still. Die Freunde, die er gerade noch mit hatte, die Normalität, haben sich sofort distanziert von ihm.
Allein auch die Eltern im Hintergrund werden wahrscheinlich gesagt haben, halt dich fern von dem, der ist immer mit solchen...
Einsatz. Ey, jetzt, ich habe gerade eben mich für die Polizisten eingesetzt. Jetzt muss ich wieder... Ey, seid ihr euch nicht bewusst darüber, was Einsatz... Was nehmt ihr euch eigentlich raus?
Ja,
ey,
sie sagt es mit einem Lächeln.
Sie sagt es mit einem scheiß Lächeln. Wenn ihr Fragen habt zum Thema Gefängnis, könnt ihr euch an David wenden. Und damit wusste sie, wahrscheinlich hat sie es nicht eingeschätzt.
Das ist total egal, ob sie das weiß oder nicht. Sie hat einfach dann ihren Mund zu halten.
Es geht überhaupt nicht. Aber man ist überhaupt nicht überrascht.
Leider nicht.
Es hat nur eine Welle losgetreten. Seine Schwester wurde auf einmal auf den Schulhof angesprochen. Also in dem Moment sind wir überrollt worden. Wir sind, wie gesagt, 21.000 Einwohner. Und wenn du da seit über 40 Jahren wohnst, weiß man, wer man ist. Und man hat natürlich schon versucht, die ganzen Wochen und Monate das zu verheimlichen, irgendwie eine Story draus zu basteln. Und jetzt bist du nackt. Jetzt ist alles offen und jeder weiß alles besser. Und David hat für den in dem Moment aufgegeben, in meinen Augen. In dem Moment hat er gesagt,
es hat eh alles keinen Sinn. Ja, meine Kämpfe lohnen sich nicht.
Richtig.
Jetzt kommt die Verhaftung.
Ja.
Zweite Mal verhaftet werden, ist es nicht viel besser als das erste Mal?
Nee.
Weil man ist, beim ersten Mal ist man aufgeregter, beim zweiten Mal ist man dafür, ich würde sagen, mutloser.
Ja.
Weil man irgendwie dann so dieses, jetzt gehe ich wieder dorthin, so, jetzt habe ich reingeschissen halt. Und für ihn ging es dann, weißt du, wohin zuerst?
Stammheim.
Auch wieder nach Stammheim. Und das ist für die Psyche auch sehr, sehr schlecht, weil vor allem jetzt kommen ein Spielchen und da kann man auch wieder die Beamten, das Erste, was die sagen, sonst wieder hier, haben sie aber lange ausgehalten. So, weißt du, das ist, du kriegst so dieses, wir haben eh gewusst, dass du wiederkommst. So diesen Vibe kriegst du. Dann von den Jungs ist natürlich, Ja, auch. Manche waren nicht draußen so, weißt du, da kriegst du auch von keinem Mitleid, sondern die waren ja gar nicht draußen in der Zeit, sondern es ist eher so, ey, was draußen, was ist das, das? Hast du was mitgebracht? Nein. Mhm. Und jetzt geht ihr in die, versucht die U-Haft-Vermeidung zu bekommen.
Genau.
Okay.
Genau.
Baden-Württemberg in dem Sinne nicht das schlechteste Bundesland. Sie haben Dinge wie U-Haft-Vermeidung, auch wenn es natürlich viel zu wenig Plätze sind, aber es gibt's, in Bayern gibt es gar nicht.
Ja.
So.
Ja.
Dann haben sie auch für die Zeit nach der Haft. Es gibt ein paar Möglichkeiten, die für David sehr gut gewesen wären, glaube ich, wo man nicht hätte Jugendhaft machen müssen, sondern wo man Ausbildungen hätte machen können. Gerade bei sehr jungen Tätern, die eine Familie haben, die sich darum kümmert, ist da eine große Chance. Es gibt in Baden-Württemberg Möglichkeiten.
Ja.
Jetzt kriegt ihr die U-Haft-Vermeidung.
Ja.
Was waren die Gedanken? Was waren die Hoffnungen?
Die Hoffnung für mich war erstmal, dass er raus aus dem Gefängnis, weil ich wusste, welchen Schaden wir beim ersten Mal schon genommen haben und dieser Lerneffekt, den es wohl anscheinend dahinter gibt, genau nicht greift. Also er wird nicht abgeschreckt davon.
Er ist nur traumatisiert jetzt.
Richtig,
hier.
Genau.
Jetzt, und, er schläft schlechter. Jetzt haben Sie Ihr Kind zurück. Der schläft jetzt schlechter.
Genau. Also. Und weil es ja hieß auch, dass die Verhandlung bis zu 6 Monaten dauern darf, war mir klar, das geht nicht. Also ich kann nicht zulassen, dass er dort 6 Monate ist. Deswegen schöpfen wir alle Möglichkeiten aus, alles an Anträge. Also wir haben Kreglingen, Löwentorhaus, wie sie alle heißen, es überall Anträge. Aber natürlich, wie du sagst, die Plätze sind super, super beschränkt. Die meisten Plätze gehen ja dann auch, wenn die Kinder das kriegen, über einen längeren Zeitraum. Also da wird nicht jede Woche einer frei, sondern alle halbe Jahr, alle 8 Monate ein Platz frei. Und wir haben dann Gott sei Dank eine ganz, ganz tolle Jugendgerichtshilfe gehabt, die sofort an den David geglaubt hat, also die auch sofort ihn als Menschen gesehen hat und nicht nur als Straftäter. Und sie hat es dann mit uns durchgeboxt, dass wir diesen Platz kriegen. Und David ist dann von Stammheim aus nach Karlsruhe-Studensee gebracht worden.
Hier ist ein Punkt, wo wir einen Cut machen können.
Ich glaube, da draußen wird es ohne Ende Fragen geben. gh@swr3.de. Wir leiten das gern weiter. Wir versuchen, das aufzuarbeiten.
Und ganz egal, auf welchem Weg ihr uns zuhört, ob in der ARD Audiothek, auf Spotify oder sonst wo, bitte teilt es, denn nur so haben Betroffene oder Angehörige auch die Möglichkeit, eben Stellen zu finden, wo Leute sind, die sich damit auskennen.
Und ich würde sagen, das war's für heute, oder?
Das war's.
Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
Leute, ihr flutet uns gerade noch heftiger mit Mails als sonst. Danke dafür. Wir lesen das alles, versprochen. Hier nur ein paar kleine Auszüge, stellvertretend für all das, was ihr uns geschrieben habt. Eingesprochen von unseren Kolleginnen und Kollegen.
Mensch, ihr macht alle einen so super Job. Vielen Dank fürs Sichtbarmachen solch wichtiger Leben. Und liebe Genet, du bist der Wahnsinn. Ich bin begeistert, wie stark du von so lebensveränderten Neuanfängen erzählst. Ich schicke dir ganz viel Kraft und warte gespannt auf die nächste Folge. Christina.
Mein Sohn hat während der Corona-Zeit auch eine schwere Zeit durchgemacht. Das Gefühl der Hilflosigkeit und die Problematik der sich viel zu langsam drehenden Mühlen in Bezug auf adäquate Hilfe und Verständnis kann ich so gut nachfühlen. Du siehst, wie es mit deinem Kind bergab geht und keiner nimmt die Situation, geschweige denn dein Kind und seine Probleme überhaupt wahr. Man kämpft um Verständnis und erntet noch dumme Sprüche oder wird als zu besorgte Mutter abgestempelt. Es wird einem im Grunde unterstellt, dass man sein eigenes Kind nicht kennt. Ich fühle unendlich mit Genet, ich fühle ihre Ohnmacht fast körperlich und habe eine unbändige Wut in mir, dass solche Dinge in unserem Land geschehen. Liebe Grüße, Katja.
Danke an euch. Bei der letzten Folge musste ich mehrmals schlucken und hatte öfters Gänsehaut. Ich ziehe meinen Hut vor Genet. Aber nun muss ich mal für die Kinder- und Jugendpsychiatrie sprechen. Leider können die Ärzte nicht in die Köpfe der jungen Menschen schauen. Deshalb müssen sie den Jugendlichen vertrauen, wenn sie sagen, dass sie nicht suizidal sind. Da es dann keinen weiteren Behandlungsbedarf gibt, werden die PatientInnen entlassen, da es eben keinen Grund gibt, die jungen Menschen in eine geschlossene Psychiatrie aufzunehmen. Liebe Grüße, J.
Ich bin zutiefst berührt und fassungslos. Ich habe als Sozialarbeiterin heftige Geschichten kennengelernt. Und ich höre gerne zu und denke mir, wie kann das System eine so engagierte Mutter so hängen lassen? Ich habe in meiner bisherigen Laufbahn wenige solcher Mütter kennengelernt, die sich so reinhängen. Ich bewundere dich, Genet, und ich wünsche dir alle Kraft der Welt, dieses Schicksal auszuhalten. Es zeigt einfach, dass die Kinder- und Jugendhilfe maßlos überfordert ist. Warum wacht die deutsche Politik nicht endlich auf und steckt finanzielle Mittel in die wichtigsten Bereiche? Soziales, Pflege etc. Die Mitarbeitenden werden ausgebrannt, die Familien alleine gelassen. Das Leid, das sich über mehrere Gruppen zieht, wächst und wächst. Danke, dass du deine Geschichte teilst. Es ist so wichtig, darüber zu sprechen. Herzliche Grüße, Julia.
Und für diejenigen, die mehr darüber wissen wollen, wie ein Prozess vor Gericht ablaufen kann, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebe ziemlich hautnah mit, was da passiert und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sage Hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst. Entweder in der ARD Audiothek oder auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.